Unter der Woche war ich ab und an in meinem Natal unterwegs, also so im Internet, und dann hat es mir einen Film vorgeschlagen, der in zwei Teilen kommt. Und zuerst habe ich gedacht, den gucke ich nie an. Und dann hat es mich daran erinnert, wir machen ja, also vergangenen Sonntag und jetzt heute diesen Sonntag, wir machen ja auch einen Zweiteiler. Ich hoffe, der gefällt euch. Also ihr seid letzten Sonntag gut hineingekommen. Wir haben ja den Psalm 33 angeschaut und sind die ersten 3-4 Verse weit gekommen. Wie gesagt, die ersten 3-4 Verse aus Psalm 33. Und letzten Sonntag, für all diejenigen, die den ersten Blockbuster für nicht ansehen, nicht anhören konnten, da ging es schwerpunktmäßig um unseren Lobpreis. Nicht um unseren allein, sondern um unseren persönlichen Lobpreis. Was hilft uns im Leben? Und der Psalmschreiber sagt ganz prägnant in Vers 2, preist den Herrn zum Klang der Zither. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch sich speziell mit der Zither schon mal in seiner Jugend oder im Erwachsenenbereich beschäftigt hat. Aber Zither, das ist schon was Besonderes. Ich selber habe das nur von Bekannten so mitgekriegt, die da im Bayerischen, in Deutschland unterwegs waren, und die haben so mit Zither und so. Aber mir ist es ein bisschen suspekt. Genau. Jedenfalls geht's um dieses Preisen im Singen. Das ist so dieses, was so ganz wichtig ist. Also Gott zu preisen im Gesang. Und wir sind drauf gekommen, um es ganz kurz zu wiederholen, dass ja auch in der Not, in Notzeiten, das Singen etwas verändert in unserem Leben. Ich habe diesen kurzen Einblick bei Silas und bei Paulus gemacht in der Apostelgeschichte, als die ungerechtfertigt im Gefängnis saßen und zuerst so einen dicken Hals hatten und sich aufgeregt haben und vielleicht auch im Geheimen oder öffentlich zu Gott gesagt haben, du, das kann doch gar nicht sein, dass wir hier so im pass auf, sonst nehme ich kurz das deins, weißt du? Das können wir machen, das ist überhaupt kein Problem. Genau. Jetzt warten wir ganz kurz. Weil ich habe eins auch noch gemutet, genau, und jetzt ist alles gut. Also wir steigen heute um mit dem Mikrofon. Irgendwie geht es vier heute nicht ganz so gut. Also wir waren bei Silas und bei Paulus und bei Paulus und Silas mit der Ungerechtigkeit. Manche Ungerechtigkeit in unserem Leben oder vor allem auch in dem Leben von den beiden, das ließ sich jetzt nicht auflösen. Also da ist Gott nicht gekommen und hat gesagt, ja, ich habe meinen großen Allzweckschlüssel dabei. Also vielleicht kennt ihr so den Hausgebrauchs-Allzweckschlüssel. Der hat zwei lange so Hebel und vorne hat er so eine Zange und damit bekommt man schon mal, ich würde sagen, so gefühlt 30% alter Schlösser auf, die so im freien Rund an Fahrrädern, Motorrädern und sonstigen Rädern dran sind. Und für die anderen braucht man Dietrich, also mein Papa, kann ich mich nur daran erinnern, war mal so 2 Stunden in seiner Werkstatt und herauskam, dass er nun in jedes Zimmer hinein konnte, egal ob es abgeschlossen war oder nicht. Er hat sich einen Dietrich gebastelt. Ja, und für all die Schlösser, die wir nicht aufkriegen, gibt's wahlweise am Auto einen Tennisball. Das soll wohl funktionieren, indem man den an die neueren Türen ranhält und dann draufschlägt mit Erschütterung und so, dass das dann aufspringt. Ich habe das einmal ausprobiert. Danach hat die halbe Nachbarschaft mir zugeguckt, weil dann meine Alarmanlage im Auto losging. Das war ganz lustig. So mit, wie soll man sagen, mit Publikum dann das Auto zu öffnen. Und für all die Schlösser, die wir nicht aufkriegen, gibt's einen Schlüsseldienst. Genau. Und Gott hat das Schloss nicht aufgemacht, sondern er hat das Herz verändert von den beiden. Und hoffentlich nicht nur von den beiden, sondern auch das Singen kann auch unser Herz verändern. Es verändert nicht unsere Umstände um uns herum. Es kann jedoch unser Inneres, unser Herz verändern. Und heute schauen wir uns an, was der Psalmschreiber, wir wissen ja nicht, wer den Psalm 33 geschrieben hat, wir wissen jedoch, oder wir erfahren es, was ihn sonst noch bewegt hat. Und da möchte ich jetzt lesen, ab Vers 4 bis Vers 19. Denn das Wort des Herrn ist zuverlässig, treu und treu ist er in allem, was er tut. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist erfüllt von der Gnade des Herrn. Durch das Wort des Herrn wurden die Himmel erschaffen, das Heer der Sterne durch den Hauch seines Mundes. Er sammelte das Wasser des Meeres und setzte ihm eine Grenze. In die riesigen Meeresbecken füllte er die Fluten. Alle Welt zeige Ehrfurcht vor dem Herrn. Alle Bewohner der Erde sollen ihm mit großer Achtung begegnen, denn er sprach nur ein Wort und es geschah. Er gab einen Befehl und es kam zustande. Der Herr macht die Absichten der Völker zunichte. Er vereitelt ihre eigenmächtigen Pläne. Doch die Absichten des Herrn haben für immer Bestand. Seine Pläne setzen sich durch, jetzt und in allen zukünftigen Generationen. Glücklich zu nennen ist das Volk, dessen Gott der Herr ist, und das Volk, das er sich zum Eigentum erwählt hat. Der Herr schaut vom Himmel herab, er sieht alle Menschen. Von seinem Thron aus blickt er herab, er schaut aus nach allen, die auf der Erde wohnen. Er hat sie ja alle erschaffen. Ein jedes Herz, er achtet auf alles, was sie tun. Ein König siegt nicht durch die Stärke seiner Truppen. Ein mutiger Soldat überlebt nicht durch seine große Kraft. Es ist eine trügerische Hoffnung. Eine Schlacht durch die Anzahl der Pferde zu entscheiden und nicht ihre große Kraft lässt einen Reiter heil davonkommen, sondern es ist der Herr, dessen Blick auf allen ruht, die auf ihm mit Ehrfurcht begegnen und voller Zuversicht darauf warten, dass er seine Güte zeigt. Denn er will sie vor dem Tod retten und sie in der Hungersnot am Leben erhalten. Also wir lernen und wir sehen in diesem Psalm, dass der Herr sagt, und das ist nun ein wichtiger Punkt, den ich als weiteres rausstellen möchte. Gott selber. Also Kindern habe ich immer erklärt, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist eine Dreieinigkeit sind. Deswegen dieses Dreieck hat nichts Mystisches oder Magisches, sondern ist ein Symbol. Kinder brauchen Symbole und vielleicht wir Erwachsene auch ein bisschen, dass ich mir manches besser merken kann. Genau. Und jetzt macht Gott Folgendes. Er spricht. Also es wird in dem Psalm erwähnt, dass er spricht. Und zwar, er spricht sein Wort. Als ich in Liebenzell, da wo unsere Family wohnt und wo wir unser Häusle haben, als ich da vor vielen Jahren umgebaut habe, habe ich mir so gedacht, Hausumbau ist echt eine beschwerliche Sache. Das Geld für alle Handwerker hatten wir nicht, also mussten wir das selber machen. Und manches Mal habe ich mir so gewünscht, Gott würde ein Machtwort sprechen. Er würde hineinsprechen und würde einfach sagen, so, diese Fenster, diese Türen, diese Kabel, die müssen jetzt nicht alle von Hand gelegt werden, sondern sein Wort macht es. Er drückt es ganz genial aus, indem er sagt, durch sein Wort, durch das Wort des Herrn wurden die Himmel erschaffen. Er hat gesprochen und dann war das. Gottes Wort hat Kraft. Das sind keine Worte, die so irgendwie verhallen und verschallen, sondern da steckt Macht und Kraft dahinter. Also wenn Gott spricht, dann geschieht das. Wir können das in der Schöpfung ganz praktisch sehen. Dort spricht er, dass dies und jenes geschehen soll und es geschieht. Er führt es aus im Vers 6, durch das Wort des Herrn wurden die Himmel erschaffen, das Heer der Sterne durch den Hauch seines Mundes. Stellt euch das mal vor. Nehmen wir mal an, ihr habt gestern Rasen gemäht und weil es die letzten 3 Wochen irgendwie nicht ging, musstet ihr jetzt euren Handrasenmäher rausziehen, also nicht Elektro oder Benzin, sondern Handrasenmäher. Mein Papa hatte einen Handrasenmäher und wir hatten ein Grundstück, keine Ahnung, ich als kleiner 6-jähriger Kerl dachte immer, das Grundstück ist länger wie die Wölbung der Erde, aber nein, so lang war natürlich unser Grundstück nicht, aber wir hatten so ein Handrasenmäher und dieser Handrasenmäher, den hat er bedient und wir Jungs, wir waren zu zweit, wir hatten die Aufgabe, das Gras zusammenzurechen. Egal ob es, ich sage jetzt mal, geregnet hat, hat er natürlich nicht gemacht, oder ob es schön Wetter war, die Sonne gebrannt hat, wir mussten das machen. Und dann zur Mittagszeit, woff, wir waren klinisch tot. Also das hat uns echt alles gekostet, dieses riesen Grundstück da zu mähen. Und jetzt kommt Gott und sagt, ich mache das durch die Macht meines Wortes. Gott kommt und spricht und es geschieht. Und wir dürfen uns darauf verlassen, dass das damals so war und dass das heute immer noch so ist. Sein Wort hat Macht und Kraft, hineinzusprechen in die Situationen des Lebens. In deine persönliche Situation. Wenn wir uns dessen bewusst sind, dass Gottes Reden Dinge in Bewegung setzt, nicht nur Gottes Arm, Gottes Tun, Gottes Handeln, sondern dass das allein sein Wort ist. Und dass das etwas auslöst, wo ein wunderbarer blauer Planet entsteht. Also wie gesagt, so könnte ungefähr Nord- und Südamerika aussehen. Hier sind die beiden Pole. Wir wären dann exakt hier. Da hinten wäre Japan, da unten wäre Afrika, so hier wäre das Mittelmeer. Und der Psalm beschreibt, dass das nun so wunderbar geschehen ist. Dass er natürlich ganz klar auch manches wächst und gedeiht. Vielleicht habt ihr die letzten Wochen in eurem Garten geschnitten und euch gewundert, wie da alles wächst und macht und tut, weil es doch nur regnet und gar nicht so warm ist. Es wächst. Es wächst durch die Gnade, durch das Wort Gottes. Und nun kommt der Psalmschreiber da drauf und sagt, wenn jemand schon so etwas Wunderbares erschaffen kann, nur durch Worte, dann gebührt ihm die Ehre und die Ehrfurcht. Also die Ehrfurcht und die Ehre. Ehrfurcht und Ehre bringen wir einem Mann, einem klugen Mann oder einer klugen Frau entgegen, wenn sie etwas macht, wo wir denken, ey, das hätte jetzt keiner erwartet, dass man das so wunderbar lösen kann. Und noch viel wunderbarer ist unser Gott, der durch Worte, der durch bloßes Handeln in der Unsichtbarkeit, der durch seinen Blick große Dinge bewegt. Und dieses Anerkennen, das drückt der Psalmschreiber jetzt aus, indem er sagt, lasst uns Gott ehren und anbeten. Das ist auch unsere Aufgabe als Menschen. Ich gebe zu, wir leben in einem Landstrich im Norden Europa, da zählt vor allem Sauberkeit, Ordentlichkeit, geordnetes Leben. Ich würde fast sagen, perfekter Lack auf dem Auto, der muss gewienert und gestriegelt werden. Das zählt bei uns, so in unserer Gesellschaft. Für Gott zählen andere Dinge. Für Gott zählt, dass wir ihm Loblieder singen und dass wir ihn, egal ob im globalen oder in unserem persönlichen Leben, dass wir diese Sicht behalten, wo er Wunder in unserem Leben tut. Und dass wir zu ihm kommen und dass wir etwas machen, was ihm gefällt. Nämlich, dass wir ihn anbeten, dass wir auf unsere Knie gehen und dass wir sagen, Heiland, du allein bist derjenige, den wir ehren, den wir preisen, den wir loben, dem wir das bringen, was wirklich ihm zur Ehre dient, nämlich ihn anbeten. Dass wir uns nicht, wie er dann beschreibt im weiteren unten, dass wir uns nicht auf unsere eigene Stärke verlassen. Die eigene Stärke, die hat ja was. Also ich kenne das auch aus meinem persönlichen Leben. Da macht man etwas für seinen Partner und er findet es dann so genial, dass er kommt und sagt, hey, da warst du aber richtig gut. Hey, danke dafür, dass du das gemacht hast. Ich habe schon manches Mal zu meiner Frau gesagt, das ist der Heiland. Der Heiland, der das vielleicht durch mich macht, der das durch seine Gnade ebenso entstehen lässt, dass ich da auch noch ein bisschen mit dran teilhaben darf. Aber letzten Endes ist es unser Heiland im Himmel, der das macht. Im Krieg verlassen sich die Leute gern auf Strategien, auf das, dass man besondere Menschen irgendwie besonders einsetzt. Das ist so das nächste Beispiel, dass sich Könige im Kriegfall auf etwas verlassen, auf ihre besonderen Kämpfer. Ich weiß nicht, wer von euch mit Brad Pitt Troja mal angeguckt hat, diesen Film. Wenn ihr es nicht gemacht habt, müsst ihr es auch nicht machen, weil mein privater Held stirbt durch den Brad Pitt und von daher, ich habe mir abgewöhnt, diesen Film anzugucken. Aber kommen wir drauf, der griechische König benutzt Brad Pitt als seine Sonderwaffe. Der Achilles, so heißt er. Und dieser Achilles, der wird immer dann eingesetzt, wenn nichts mehr geht. Brad Pitt, der Held, der Kämpfer, der alles kann, der jeden rächen kann, der große Held. Und der Psalmschreiber von Psalm 33 durchblickt diesen Film, durchblickt Troja, durchblickt den Brad Pitt. Und er sieht ganz genau, hey, auch jeder noch so große Held hat Schwächen. Ist nicht perfekt in seinem Leben. Der eigentliche Lucky Loser in diesem Film, das ist der kleine Bruder von meinem privaten Held, der durch Brad Pitt stirbt. Der schießt dem Achilles in seine Sehne dahinten. Und so reißt die und dann kann er sich nicht mehr bewegen und er stirbt. Brad Pitt, der große Held. Auf was verlassen wir uns? Der griechische König hat sich auf Achilles verlassen und hat so Troja eingenommen. Troja ist heute ein Trümmerhaufen. Da gibt's schon in der Nähe wieder Städte und so, aber die eigentliche Stadt Troja gibt es nicht mehr. Das heißt, das Einnehmen war für die Katz, war eigentlich gar nicht so wichtig. Nein, es war nicht so wichtig. Sondern wichtig allein ist für unser Leben, dass wir uns nicht auf unsere eigene Stärke verlassen, nicht auf den Held, nicht auf das Lieblingskind, wo wir vielleicht irgendwann mal von Gott geschenkt bekommen haben, sondern dass wir uns auf Gott verlassen. Dass wir wissen, dass er es ist, der in unserem Leben wirklich das machen kann. Das, was unmöglich ist. Das, was für uns vielleicht als das rüberkommt, wo wir denken, das müssen wir unbedingt machen und wir schaffen es nicht. Sich auf Gott zu verlassen, gerade in dem, wenn es kommt, wie es kommen soll. Vers 18 steht, sondern es ist der Herr, dessen Blick auf allen ruht, die ihm mit Ehrfurcht begegnen und voller Zuversicht darauf warten, dass er seine Güte zeigt. Sondern es ist der Herr. Lasst uns unseren Blick, lasst uns unseren Blick wirklich auf Gott lenken und leiten. Der Psalmschreiber sagt es deutlich, es ist der Herr, auf den wir uns verlassen können. Und auf diesen Heiland, auf diesen Herrn, sollen wir unser ganzes Vertrauen setzen. Ja, zu vertrauen, ihm zu vertrauen und dabei zu lernen, ihm dadurch immer näher zu kommen. Unsere eigene Kraft nimmt ab. Das sagen in aller Regel keine 20 oder 25 oder 35-Jährigen, die hier vorne an der Kanzel stehen. Das sagen die Leute, die graue Haare haben, so wie ich. Die merken, dass die Kraft abnimmt. Die merken, dass es sich mehr und mehr im Älterwerden, und das werden wir ja alle, mehr und mehr wichtig wird, sich auf den Herrn zu verlassen. Leider. 20-Jährige sagen auch, ich vertraue auf Gott, aber im Ernstfall packen sie die Muskeln aus und dann wird wirklich geguckt, wie kriegt man das noch hingebogen. Also sie dürfen gerne da bleiben, müssen nicht rausgehen, ist nicht nötig. Und dieses Vertrauen wächst mit der eigenen Schwachheit. Für Gott ist das gut so. Für uns nicht. Für uns Menschen wäre es schöner, wir würden auch im Alter noch Bäume ausreißen können. Ich meine, kommt drauf an, gell? Wenn die Bäume so groß sind, dann geht es schon. Wenn die Bäume natürlich so groß sind wie bis zur Spitze da hoch, dann wird es schwierig. Und deswegen lasst uns üben, zu vertrauen. Lasst uns nicht auf unsere eigene Kraft allein bauen, sondern zu sehen, ja, er ist es, der es machen kann. Vertraue Gott. Leg's ihm hin. Sonst wirst du unzufrieden. Wenn du es nur aus deiner eigenen Kraft machst und alibimäßig sagst, Heiland, irgendwie so. Oder wenn du einen halben Tag deinen Radiowecker auseinandergebaut hast und merkst, ich finde und finde den Fehler nicht, dann noch schnell zu beten. Viel effektiver, viel inniger ist es, gleich den Heiland zu fragen, gleich den Tag mit ihm zu beginnen und gleich an ihm dran zu sein und zu sagen, Herr, heute sind die und die Aufgaben dran. Ich leg's dir hin, dass du es machen kannst. Nochmal. Sondern es ist der Herr, dessen Blick auf allen ruht, die ihn mit Ehrfurcht begegnen und voller Zuversicht darauf warten, dass er seine Güte zeigt. Wenn er uns den Fehler beim Zerlegen im Radiowecker gleich zeigt, weil wir Geleitete sind, dann kann es gelingen. Aber wenn wir meinen, wir sind selber groß, dann kann es sein, dass Gott uns machen lässt, weil wir ja selber groß sind. Und dann kommt der Vers 19 unter Schluss. Denn er will sie vor dem Tod retten und sie in Hungersnot am Leben erhalten. Die Menschen. Er will ihnen wirklich helfen. Und jetzt kommt etwas, was mir an dem Psalm Mut gegeben hat. Am Schluss. Meistens kommt ja am Schluss nochmal so der mahnende Zeigefinger. In der Predigt oder im Gespräch oder wie auch immer. Und der Psalmschreiber, der macht es ganz anders. Aus tiefer Seele hoffen wir auf den Herrn. Er allein ist unsere Hilfe und das Schild, der uns schützt. Denn an ihm freuen wir uns von ganzem Herzen und wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Jetzt merkt der Psalmschreiber, hey, das Vertrauen und die Hoffnung auf unseren Heiland, das ist existenziell. Sich auf ihn und auf seine Hoffnung zu verlassen. Wir haben seit über anderthalb Jahren eine Megakrise, ich würde fast sagen weltweit. Es hat unsere Gemeinden gespaltet, es spaltet unsere Freundschaften, unsere Bekanntschaften, es spaltet das ganze Quartier, weil Menschen unterschiedlicher Meinung sind. Und dabei gilt's, nicht sich auf menschliche Hoffnung in so einer Pandemie zu verlassen, sondern auf Gott. Was ich in den letzten anderthalb Jahren von unterschiedlichsten Seiten gehört habe, egal ob das Politiker, ob das irgendwelche Biologen, Mediziner, ob das irgendwelche Theologen, irgendwelche Querdenker, irgendwelche Menschen sind, die sich Gedanken machen. Es ist alles Stückwerk. Es ist alles nur von hier bis zur nächsten Laterne. Weil wir Menschen sind. Und wenn wir unsere Hoffnung auf irgendeinen besonderen Menschen richten, dann ist es keine Hoffnung, die in die Ewigkeit geht, Es ist keine Hoffnung, die darüber hinaus, wenn wir sterben, hinüberreicht. Die einzigste Hoffnung, die uns da helfen kann, ist Gott. Er allein weiß, was wir wirklich an Hoffnung brauchen. Wir können uns nicht sicher sein, wann wir erkranken. Wir können uns nicht sicher sein, was noch alles an Schwierigem in unserem Leben auf uns zukommt. Wir können uns aber sicher sein, dass es unser Heiland ist, der uns begleitet. Dass es unser Heiland ist, der uns in der Ewigkeit erwartet. Dass es unser Heiland ist, der uns jetzt begleitet. Und der uns, und Gott möge es uns schenken, auch mir ganz persönlich, im Alltag nicht nur den Blick auf das, was da eben so von Stund zu Stund kommt, sondern der den Blick in die Ewigkeit lenkt. Ich mal das jetzt mal mit einer Wolke und einer Tür hin, die offen ist, die strahlt. Das ist das, was da hinten irgendwo verklemmt ist in meinem Hals. Darauf dürfen wir unsere Hoffnung setzen. Das heißt nicht, dass wir unsere Häuser nicht pflegen dürfen, unsere Gärten nicht ordentlich haben dürfen. Das heißt nur, dass unser Blick immer wieder auf diesen Heiland und auf die Ewigkeit gerichtet sein wird. Und dann wird's relativ, ob alles perfekt ist oder ob's halt nur 80%ig ist. Dann wird's relativ, ob unsere Kinder diesen Traumberuf erreicht haben, den wir für sie uns ausgedacht haben. Weil da ist unsere Heimat. Wir werden von hier nichts mitnehmen. Kein Zertifikat. Wir werden keinen Impfstoff, gar nichts mitnehmen. Der uns hier hilft, gar keine Frage. Aber was uns wirklich durchträgt durch den Tod, das ist er. Und der Tod ist leider noch eine 100%ige Sache. Aber er trägt uns durch. Er ist unsere Hoffnung. Und deswegen der Vers 20. Deine Gnade, Herr, sei über uns, wie wir von dir erhoffen. Deine Gnade sei über uns. Diese Gnade, die wirklich alles in unserem Leben ändert. Wir können Äußerlichkeiten verändern. Wir können unseren Teppich saugen, was keine Frage wichtig ist. Aber ob wir es dreimal am Tag machen oder einmal in der Woche, das ändert an unserer Beziehung zu Gott nichts. Was aber unsere Beziehung zu Gott verändert, ist das, was wir am Anfang, letzte Woche und auch heute gesehen haben in dem Psalm, sich zu ihm zu wenden, in Liedern, in Lobliedern, in dem, dass wir ihn anbeten, dass wir ihm vertrauen und unsere Hoffnung auf ihn setzen. Lasst uns die Wichtigkeit in unserem Leben sehen. Lasst uns das sehen, was wirklich durchträgt. Und dann dürfen die Bäume auch nur einmal im Jahr in unserem Garten geschnitten werden. Dann dürfen unsere Bäume nicht so perfekt sein wie die vom Nachbarn. Aber vielleicht haben wir dann etwas mehr Zeit, um in dieses wunderbare, geniale und heilige Wort Gottes einzutauchen. Und vielleicht hat der eine oder andere jetzt etwas gespürt von diesem Psalm 33, was in mein Herz hineinging und wo ich versucht habe, an zwei Sonntagen etwas auszubreiten. Und vielleicht denkt der eine oder andere, Mann, da steckt ja noch so viel mehr drin. Ja, aber ich möchte jetzt einfach den nächsten Step machen in unserem Gottesdienst. Und ich möchte dich ermuntern, tauch doch persönlich nochmal in diesen Psalm 33 ein. Lass dich von diesem Psalmschreiber ganz persönlich nochmal inspirieren in deiner Zeit, in deiner persönlichen Zeit mit Gott. Halt dich nicht an Äußerlichkeiten fest, wer diesen Psalm geschrieben hat und wann das irgendwann sein könnte, sondern was er dir sagen will. Und wenn du keine Bibel hast, es gibt eine im Internet und ganz sicherlich haben wir als Gemeinde auch noch eine über. Und lass dich hineinnehmen. Und wenn du kein Instrument spielen kannst, dann sing einfach. Und wenn du dich nicht traust, laut zu singen, weil die Nachbarn so Elefantenohren haben, dann sing in deinem Herzen. Bring Gott die Ehre. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Heiland, danke für diese Zuversicht in diesem Psalm. Danke für diese Schritte, die du auf uns zumachst. Uns immer wieder zu zeigen, erleben zu lassen, dass es sich wirklich lohnt, mit dir zu leben. Dass es das Beste für unser ganzes Leben ist. Danke, Heiland, dass du uns ganz neu inspiriert hast. Amen.